Willkommen zu Wind Talks, dem energiepolitischen Podcast des BWE. Alle zwei Wochen sprechen wir hier über die Themen, die die Branche bewegen und wie der Verband sie einordnet. Mein Name ist Nicola Bilo und mit mir im Studio ist wie immer die Präsidentin des BWE, Bärbel Heidebruck. Hallo Bärbel.
Hallo Nicola.
Bärbel, Dienstagmorgen, erste Stunde Mathe. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Vielleicht kannst du mal kontrollieren. Wir haben 66,6 GW am Netz, also Windenergieanlagen an Land. Bis 2030 wollen wir auf 115 GW kommen. Das heißt, wir brauchen um und bei 50 GW noch zusätzlich, bisschen weniger als 50 GW noch zusätzlich bis 2030.
Das scheint mir erstmal so richtig gerechnet zu sein. Sternchen.
Puh, erster Schritt richtig. So, jetzt korrigiert der BWE mich aber doch an der Stelle und sagt, gut, die Ausschreibungen sind da, 66,6 bis 115, die Lücke ist mit dem Ausschreibungsvolumen gedeckt. Aber trotzdem soll es eine Lücke geben. Kannst du mir das erklären? Wo kommt denn jetzt der Fehler her? Warum sagt der BWE, 12 GW könnten doch fehlen?
Weil bei dieser Rechnung, wo man konkret berechnet hat, wie viel Ausschreibungsvolumen brauchen wir bis 2030, um die Strommengenziele zu erreichen, da hat man gesagt, wir brauchen 115 GW. Man ist nicht davon ausgegangen, dass es wirklich tatsächlich so viel Repowering geben würde, dass so viel Anlagen also abgebaut werden. Und die abgebaut werden, diese Menge, die muss dann natürlich ersetzt werden. Und tatsächlich fehlt diese Menge in der Berechnung.
Und beim Repowering, das muss man vielleicht kurz erklären, das ist zwar ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren, aber in der Berechnung ist es trotzdem so, dass die Anlagen erstmal stillgelegt werden und dann neue Anlagen gebaut werden, die auch wieder neu in die Ausschreibung gehen müssen.
Genau, wir bleiben mal bei Mathe. Wenn ich also von den 66 Gigawatt, die wir schon installiert haben, Anlagen abbaue, haben wir weniger Anlagen, die ich dann erneuern muss. Also neues Genehmigungsvolumen.
Okay, und wenn man das jetzt durchrechnet und vielleicht auch noch ein bisschen die Realisierungsdauern mit einbezieht und dann sagt, am 31.12.2030 wollen wir die 115 GW installierte Leistung an Land haben, dann kommt man eben auf eine Lücke, dass man sagt, rein rechnerisch fehlen da jetzt noch 12 GW, damit wir dieses Ziel erreichen.
Genau, um dieses Ziel zu erreichen, 115 GW in 2030 installiert zu haben, um dann den berechneten Stromverbrauch dann abdecken zu können mit der Produktion aus Windenergie an Land, fehlen 12 Gigawatt in der Ausschreibung.
Nehmen wir mal an, der BWE erarbeitet jetzt einen Gesetzentwurf, macht dem Gesetzgeber einen Vorschlag, prüft es juristisch, wie man das regeln könnte. Nehmen wir mal an, diese 12 GW werden jetzt verteilt auf die nächsten Jahre. Gibt es denn überhaupt die entsprechenden Projekte? Kann die Branche das realisieren?
Wir haben ja jetzt schon die Situation in den Ausschreibungen, dass wir deutlich mehr Genehmigungen haben, als wir Volumen in der Ausschreibung haben. Das heißt also, die Genehmigungen, die Projekte, die Netzanschlüsse für diese Projekte wären durchaus da und die Branche könnte das auf jeden Fall leisten.
Und damit würden wir diese Lücke schließen und wir würden das, so verstehe ich die Überlegungen, die wir gerade verbandsintern haben, wir würden das machen ohne ein erneutes EU-Beihilferechtsverfahren, beziehungsweise dann, wenn die Gesetzesnovelle im EEG kommt, kann man das natürlich daran andocken, weil man das Gesetz sowieso schon geöffnet hat.
Aber man hat ja auch schon vorher die Möglichkeit, du hast ja gerade gesagt, die Zeit drängt ein bisschen. Die Bundesnetzagentur hat ja immer die Möglichkeit, in jeder Ausschreibungsrunde nochmal 20% Volumen aufzuschlagen. Und diese Möglichkeit könnte sie eben auch schon 2026 nutzen, damit wir eben hier auch einen möglichst gleichmäßigeren Zubau haben, möglichst gleichmäßige Mengen in den Ausschreibungen und auch Zuschläge in den Ausschreibungen, damit der Zubau dann auch kontinuierlich vorangeht, damit wir nicht dann wieder so einen Berg vor uns her schieben und dann wieder noch größere Transportprobleme etc. bekommen. Also von daher ist es sinnvoll, jetzt so früh wie möglich, und das wird wahrscheinlich in der Sommerausschreibung sein, hätte die BNetzA die Möglichkeit, das Volumen um 20% zu erhöhen und dann wäre das schon mal ein Anfang.
Und in der Summe muss man ja sagen, ist das eine gute Nachricht, denn wir sagen, es ist zwar knapp, wir haben Herausforderungen, aber im Prinzip ist das Ziel 115 GW bis 2030 schaffbar. Man muss jetzt die Anstrengung tatsächlich unternehmen, man muss vielleicht hier und da ein bisschen nachsteuern, aber es ist möglich.
Auf jeden Fall. Und die zweite gute Nachricht ist, dieser Abbau von Anlagen, dieses Repowering, dieses Ersetzen von alten Anlagen durch neue Anlagen, das ist ja politisch gewollt, dass spart uns ja auch Flächenkulisse, weil wir eben sagen, die neuen Anlagen sind deutlich leistungsfähiger und die Standorte sind ja knapper Faktor in Deutschland, die werden dann besser genutzt. Also es ist absolut politischer und auch gesellschaftlicher Wille, dass das Repowering schneller vorangeht. Also ist es eigentlich eine gute Nachricht, dass dieses Volumen in den Ausschreibungen fehlt.
Und wo du das Repowering gerade ansprichst, vielleicht auch nochmal der Hinweis, wir haben das, glaube ich, an anderer Stelle schon mal gesagt, aber wir gehen ja im Moment davon aus, dass gar nicht so viel mehr Anlagen gebaut werden müssen, um dieses Volumen zu decken, weil durch effizientere Anlagen, durch Anlagen, die jetzt schon sehr lange in der Förderung sind, die repowered werden können, einfach viel, viel leistungsfähige Anlagen ans Netz kommen.
Ja, genau.
Bärbel, du sagst, Flächen sind knapp. Und jetzt gilt das natürlich nicht nur für die Windenergie, sondern es geht auch in anderen Bereichen so. Und es gibt jetzt Beispiele, konkret von einzelnen Flugplätzen, wo die Bundeswehr auch sagt, naja, wir brauchen die Flächen eigentlich. Wir haben vielleicht mal gedacht, dass wir sie vielleicht zukünftig nicht mehr brauchen, aber doch, wir brauchen sie weiterhin, auch unter den nachvollziehbaren Herausforderungen, die auf die Bundeswehr jetzt zukommen. Was hat es damit auf sich? Kannst du das erklären?
Ja, die Bundeswehr reaktiviert ja derzeit Flugplätze, um Tiefflugübungen zu machen. Ja, und natürlich gibt es bei diesen Flugplätzen immer wieder Einschränkungen für Windenergieanlagen, weil die dann eventuell in der Höhe stören können und so. Und von daher gibt es da im Moment ein neues Konfliktfeld, weil natürlich die Flächen bisher anders vorgesehen waren und anders geplant war, auch von Projektierern, und jetzt die Bundeswehr da einen Anspruch erhebt.
Und das ist gar nicht so wenig. 187 Liegenschaften haben wir identifiziert, die Bundeswehr die Umwandlung erstmal gestoppt hat. Und das Thema könnte noch verschärft werden, wenn mit dem jetzt beschlossenen Beschaffungsbeschleunigungsgesetz die Bundeswehr einfacher reaktivieren kann.
Das ist so. Da ist schon ein Konfliktpotenzial, was auf uns zukommt. Das Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz war am Anfang in seinen Auswirkungen noch viel, viel schärfer für uns. Wir haben jetzt immerhin erreicht, dass die Bundeswehr nur noch in begründeten Fällen, also wenn sie wirklich eine Behinderung durch Windenergieanlagen nachweisen kann, nur dann darf sie eben Einspruch gegen Projekte erheben. Aber natürlich ist das ein neues Konfliktfeld, was wir hier aufmachen. Und je mehr Standorte wir haben, je mehr Flächen die Bundeswehr beansprucht, desto größer werden da wieder die Konflikte werden.
Und es ging jetzt vor einer Weile ein bisschen auch durch die Medien. Das ist natürlich nicht nur ein Konfliktfeld für die Windenergiebranche, sondern da bei JEFA geht es um einen Flugplatz, wo auch Leute sagen, na, wir haben da vielleicht ein Grundstück gekauft, wollten da ein Haus hinbauen und jetzt sollen da Tiefflugstrecken oder Einflugschneisen von der Bundeswehr sein. Ist da plötzlich Fluglärm? Wir können vielleicht nicht mehr im Garten sein. Also das ist ein gesellschaftliches Konfliktfeld, was einfach auf uns zukommt.
Das ist ein Konfliktfeld. Genauso ist es aber ja auch, dass diese vielleicht größere Notwendigkeit zur Verteidigungsbereitschaft einfach auch ein Fakt ist, der uns zukommt. Was für mich jetzt an dieser Stelle ganz wichtig ist, ist, dass man in einen vernünftigen, sachlichen Dialog kommt, dass man wirklich jetzt, wie es auch im Gesetz steht, dass die Bundeswehr begründet, an der und der Stelle stört die Anlage aus den und den Gründen. Vielleicht kann man auch mit einer zeitlichen Abschaltung das Problem lösen, aber dass man sich an einen Tisch setzt, dass man in dieser neu gegründeten Arbeitsgemeinschaft der Bundeswehr, dass man da wirklich miteinander spricht und versucht, die Dinge sachlich zu lösen und nicht nach dem Motto, einer gegen den anderen und das Recht des Stärkeren, sondern dass man wirklich abwägt und guckt, wie man gesamtgesellschaftlich zu einer einvernehmlichen Lösung kommen kann.
Wir haben uns ja hier zum Ziel gesetzt, im Podcast so ein bisschen die Position des Verbandes zu erläutern und zu erläutern, wie wir da hinkommen. Das heißt, hier muss man ganz deutlich sagen, es gibt jetzt keine Frontalopposition des Bundesverband Windenergie gegen die Bundeswehr, sondern es gibt erstmal die Identifikation eines Problems. Also es wird erstmal gesagt, okay, hier gibt es ein Konfliktfeld, ein potenzielles Konfliktfeld, und da müssen wir jetzt in Gespräch kommen.
Genau, und natürlich müssen wir immer sagen, in Deutschland darf es keine rückwirkende Gesetzgebung geben. Also wenn da Projektierer eben Geld schon ausgegeben haben, wenn da Projekte geplant sind, wenn da investiert worden ist, dann kann man das denen nicht einfach wieder wegnehmen, sondern dann muss man da gucken, wie man da wirklich Lösungen findet, wie man gegebenenfalls entschädigen kann, Ersatzflächen identifizieren kann oder was auch immer. Aber wir müssen eben gucken, dass wir da eben in einem guten Dialog zueinander kommen und da Lösungen finden.
Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Du sagst, wenn Projektierer das schon geplant haben, das ist eben nicht so, man hat eine Fläche und überlegt sich, da baue ich jetzt mal eine Anlage hin, sondern da sind Bodengutachten notwendig, da sind diverse rechtliche Voraussetzungen zu erfüllen, um überhaupt zu sagen, hier könnte man ein Projekt machen, und wenn man es dann genehmigt hat, dann hat man diese ganzen Voraussetzungen schon erfüllt.
Genau.
Was heißt denn so ein konstruktiver Austausch mit einem Akteur wie der Bundeswehr für den Bundesverband Windenergie?
Der Bundesverband Windenergie hat sich da sehr stark gemacht, dass es eben jetzt 5 verschiedene Arbeitsgruppen gibt. Die sind, wie gesagt, auf unsere Initiative hin entstanden, und die Bundeswehr ist dann darauf eingegangen, dass man dazu 5 verschiedenen Fachthemen Arbeitsgruppen hat, wo man sich wirklich mit den Fachleuten auf beiden Seiten austauscht und da versucht, konstruktive Lösungen zu finden. Und das ist wirklich ein Meilenstein, weil vorher eher so Dialog nicht stattgefunden hat und die Bundeswehr darauf gepocht hat, Verteidigungsfähigkeit ist das höchste Gut. Und das muss man dann wieder mit Klimaschutz abwägen. Und das ist einfach nicht gut, wenn man das so nebeneinander stellt, sondern es ist gut, wenn man sich konstruktiv austauscht.
Und die verschiedenen Herausforderungen, das hast du von Folge 1 an betont, nicht als gegenläufige Herausforderung, sondern als eine gemeinsame Herausforderung betrachtet.
Genau, wir haben insgesamt als Gesellschaft die Aufgabe, Deutschland voranzubringen und lebenswert zu machen. Und da gehören eben sehr, sehr viele Aspekte dazu.
Wir hatten jetzt Mathe, Sachkunde. Ich habe aber noch ein Thema mitgebracht.
Noch eins.
Ja, Thema KI. Wir haben natürlich auch mit KI hier und da zu tun. Aber es gibt sowas Neues, was man jetzt so fallweise beobachten kann, nämlich massiv aufgeblähte Dokumente durch KI. Was hat's damit auf sich?
Ja, erstmal, um einzuführen, KI ist natürlich grundsätzlich auch für unsere Branche unglaublich hilfreich, unglaublich positiv. Wir können damit eine bessere Wartung unserer Anlagen, besseres Monitoring machen. Wir können in den Prozessen, in den Erstellen von Genehmigungsanträgen, können wir mit KI arbeiten. Also
wird das
KI
schon eingesetzt?
Das ist natürlich bei jedem Projektierer unterschiedlich, aber natürlich kann man damit Prozesse vereinfachen. Das ist jetzt die positive Seite, aber wie es bei vielen Entwicklungen eben neben der positiven Seite auch eine negative Seite gibt, haben wir jetzt festgestellt, dass es zunehmend auch in diesen Beteiligungsverfahren, wenn also ein Windenergieprojekt in die öffentliche Beteiligung geht, eine Vorrangfläche, dass es dann einzelne Bürger gibt, die dagegen sind, auch häufig sehr, sehr kleine Bürgerinitiativen, und die dann über KI Massenanträge stellen, die dann praktisch das Gleiche schreiben, aber es unglaublich aufblähen, sodass da Dokumente von bis zu 6.000 Seiten entstehen, die dann natürlich Verwaltung prüfen und abwägen muss.
Und jetzt muss man vielleicht nochmal auseinanderhalten, das Beteiligungsverfahren an sich und dass Bürger, auch Bürgerinitiativen die Möglichkeit haben, da ihre Anträge oder ihre Stellungnahmen zu abzugeben, das ist ja erstmal was Positives, oder?
Auf jeden Fall, das finde ich auf jeden Fall gut, aber ich habe einfach Sorge, wenn es in diese Richtung läuft, dass man damit Verwaltungen einfach lahmlegt, indem sie 20 Mal ein von künstlicher Intelligenz generiertes Schreiben bekommen, was sehr, sehr umfangreich ist, was sie dann prüfen müssen, dann sind die überlastet, dann können sie nicht mehr vernünftig abwägen und dann wird dieser Abwägungsprozess ja auch nicht mehr ehrlich. Als ich das erste Mal gehört habe, sind bei mir schon die Alarmglocken angegangen, weil ich das Gefühl habe, damit hebeln wir Demokratie aus, damit hebeln wir Bürgerbeteiligung aus, damit hebeln wir echte Abwägung aus. Und das ist eine ganz, ganz gefährliche Entwicklung. Und ich glaube, dass sich da Verwaltung, vielleicht der Landkreistag oder wer auch immer, darüber Gedanken machen muss, wie kann man das begrenzen? Kann man eventuell den Umfang von solchen Dokumenten begrenzen? Kann man es begrenzen, wenn die Schreiben mehr oder weniger sehr gleichlautend sind, also wenn eben klar ersichtlich ist, es ist KI generiert. Also ich glaube, der Aufgabe müssen wir uns auf jeden Fall stellen und da müssen wir was tun, weil wir ansonsten unsere eigene Demokratie zunichte machen.
Ja, und dann finde ich es auch relativ wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass natürlich eine Gemeinde nicht ohne weiteres selber auf KI zurückgreifen kann. Wir als Privatpersonen, wenn wir Privatpersonen sind, mit unseren privaten Dokumenten können ChatGPT oder andere Chatbots fragen, können da unsere Sachen reinspielen, aber die werden eben immer gespeichert. Und natürlich darf eine öffentliche Behörde nicht so ohne weiteres Daten einfach so rausgeben und sich da sozusagen auch angreifbar machen.
Ja, genau. Und sie muss natürlich auch den Abwägungsprozess eben selber ausführen. Das muss eben echte Intelligenz und nicht künstliche Intelligenz tun.
Du meinst, da können nicht zwei Chatbots einfach miteinander sprechen. Der eine gibt hohe Eingaben ein und der andere muss dann reagieren.
Ja, das wäre vielleicht eine Idee, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, das könnte nicht die beste aller Lösungen sein.
Also insofern der Hinweis auch an der Stelle, dass das eine Dystopie ist, die wir so nicht haben wollen und dass wir hier auch ein Gefährdungspotenzial tatsächlich für unser Zusammenleben, unsere Demokratie sehen.
Genau, und das lässt sich ja auch erweitern. Das geht ja nicht nur um Windenergieprojekte, das kann ja auch um Baugebiete, um alles gehen. Und es sind ja häufig auch kleine Gemeindeverwaltungen, die dann mit so etwas umgehen können und die das einfach gar nicht leisten können. Und damit kann ich wirklich provozieren, dass es in Deutschland zum Stillstand kommt, dass gar nichts mehr genehmigt werden kann, weil wir da mit unserer eigenen gut gemeinten Demokratie dann eigentlich die Verwaltung lahmlegen. Und von daher im Sinne der Demokratie und im Sinne der echten Bürgerbeteiligung und Abwägung müssen wir einfach gucken, wie wir da Grenzen setzen können.
Der Hinweis ist sehr wichtig. Der Hinweis ist vor allen Dingen natürlich auch in die Richtung der zuständigen Gemeinden und Behörden. Wir haben da jetzt eher eine anekdotische Evidenz. Wir haben das jetzt mal hier und da gehört. Ich wüsste jetzt nicht, dass das schon flächendeckend passiert, aber wenn das einmal passiert, dann kommen da schnell auch andere auf den Trichter. Trichter und dann muss es schnell nachgesteuert werden.
Genau, und da würde ich mir wünschen, dass da wirklich die zuständigen Gremien, die Landkreistage, Städtetage, auch die Verwaltung, dass sie sich damit auseinandersetzen, ein Bewusstsein für dieses Problem entwickeln und dann darauf auch schnellstmöglich zu reagieren.
Ja, da haben wir wieder drei ganz unterschiedliche Themen gehabt. Wir haben angefangen mit einem fast schon mathematisch notwendigen Thema, nämlich dem Erhöhen des Ausschreibungsvolumens. Wir haben über den Fliegerhorst bei JEFA gesprochen und was damit zusammenhängt. Und wir haben über KI gesprochen. Nächste Podcast-Aufnahme, Bärbel, erzähl nochmal, was wir da vorhaben.
Ja, das wird sehr spannend. Das wird auch für mich was ganz Neues. Das ist der erste Podcast, den wir live machen. Und zwar nehmen wir den live auf der eWorld auf, also auf der Messe in Essen.
Wir werden uns sicher noch was überlegen. Vielleicht laden wir uns einen Gast ein oder machen ein besonderes Thema. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann können wir auch einen Videomitschnitt bekommen. Dann können wir mal ein paar Videoschnipsel ins Internet stellen nachher.
Ja, wird bestimmt gut. Ich freue mich drauf.
Ich freue mich auch drauf und danke dir für die heutige Aufnahme.
Sehr gerne.
Und das war Wind Talks, der energiepolitische Podcast des BWE. Schnitt und Artwork Christian Morave, Redaktion Hildi Thüring. Ihr findet uns im Internet unter www.wind-talks.de und überall da, wo es Podcasts gibt.